Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am Karfreitag des Jahres 2021. Auch dieses Jahr wieder in der Form, die uns letztes Jahr durch die Umstände aufgezwungen wurden und so sehr wir hofften in den vergangenen Monaten, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, sind wir doch wieder per Internet und per Telefon an diesem hohen Feiertag miteinander verbunden. Am Karfreitag steht das Kreuz im Mittelpunkt, das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Und das Kreuz ist ja sprichwörtlich geworden. Nicht nur auf dem Hintergrund des Satzes, den Jesus mal sagte, ein jeglicher nehme sein Kreuz auf sich, sondern wir sind sozusagen im Moment unter das Kreuz geraten und das Kreuz, es heißt Corona. Es drückt uns, es schränkt uns ein, es raubt uns die Luft zum Atmen. Als einer meiner beiden Großväter sehr früh gestorben war, hat meine Großmutter in ihrer Trauer über einige Jahre hinweg immer wieder den Satz wie einen Stoßseufzer gesagt: Das Leben ist ein Kreuz. Und die Kreuze, die wir tragen, sie sind manchmal unterschiedlich schwer und unterschiedlich drückend. Heute ist das Kreuz Jesu die Mitte. Und um diese Mitte versammeln sich Menschen, über die wir uns ein paar Gedanken machen wollen. Aber hören wir zunächst die Geschichte der letzten Stunden im irdischen Leben unseres Herrn Jesus Christus, so wie sie bei Markus im 15. Kapitel in den Versen 20 bis 41 aufgeschrieben sind.
Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz!« Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen, »Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben.« Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, »Eli, Eli, lama asaftani«, das heißt übersetzt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Und einige, die dabei standen, als das hörten, sprachen sie, »Siehe, er ruft ihn Elia.« Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, »Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme.« Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, »Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.« Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten. Unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
Wenn wir diese Geschichte hören, dann steht natürlich Jesus in der Mitte. Wir sehen es, wie das Kreuz aufgerichtet wird vor unserem geistigen Auge. Wir sehen, wie er leidet. Wir hören mit unserem inneren Ohr, wie er schreit. Und viel zu oft übersehen wir allerdings die Menschen, die dabei waren. Unser Predigttext beginnt mit: Und sie führten ihn hinaus. Wer waren sie? Das waren die Schergen, das waren die Soldaten, das waren die Folterknechte, das waren die Scharfrichter des römischen Statthalters Pilatus. Menschen, die solche Dinge tagtäglich machten. Jemanden umbringen, auf mehr oder minder grausame Weise, einen Menschen quälen bis aufs Blut, ohne dass das Gewissen sich rührt. Vielleicht hat der eine oder andere von ihnen an mancher Stelle gedacht: Oh je, schon wieder so ein armer Teufel. Aber dann hat er auch den Hammer in die Hand genommen und die Nägel durch die Hände getrieben. Und am Abend, wenn er nach Hause kommt, lässt er die ganze Last hinter sich und beruhigt sich selber: Wir haben doch nur unsere Pflicht getan. Befehl ist Befehl, da kann ich mein eigenes Gewissen nicht gebrauchen. Nicht nur ein Phänomen vor 2000 Jahren. Die Frage nach Pflicht und Befehlsgehorsam, sie zieht sich durch unsere menschliche Geschichte hindurch. Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, dass er ihm das Kreuz trage. Das Kreuz lastet schwer auf Jesu Schultern, er bricht zusammen, und so wird wahllos aus der Menge ein Mann herausgezogen, der unter das Kreuz kommt, um dem Verurteilten das Kreuz nachzutragen hin zur Hinrichtungsstätte. Wie oft geraten wir unverschuldet und ganz zufällig unters Kreuz, wenn schicksalhaft etwas in unserem Leben passiert, was uns die Luft zum Atmen raubt? Dann können wir ansatzweise nachfühlen, wie es Simon von Kyrene ging, der das Kreuz für Jesus trug. Es war um die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, früh um 9 ungefähr. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Hier ist eigentlich keine Person genannt, aber es ist eine Person, der Auslöser. Es war der römische Statthalter Pontius Pilatus, der für Recht und Ordnung gesorgt hat, selbst an diesem Tag. Nein, ein Willkürurteil gegen einen Menschen, eine Hinrichtung ohne Begründung, sowas gab's bei ihm nicht. Pontius Pilatus war ein richtiger Bürokrat. Und selbst wenn er nicht am Kreuz anwesend war, stand er doch räumlich getrennt ganz nah unterm Kreuz. Das ist der Erfolg einer aufwendigen Bürokratie. Man muss nicht immer direkt dabei sein, um etwas anzurichten. Segen oder Fluch, Hilfe oder Schaden. Ordnung muss sein. Und alles, auch wenn's uns ungerecht erscheint wie das Urteil über Jesus, eine Begründung muss vorhanden sein. Jesus hängt am Kreuz. Rechts und links von ihm, so schreibt Markus, zwei Räuber, einer zur Rechten und einer zu seiner Linken. Die beiden, die wissen ganz genau, warum sie dort hängen. Sie haben ihr Leben so gestaltet, dass sie ein gewisses Risiko eingegangen sind. Wer sich auf die Bahn des Verbrechens begibt, muss immer damit rechnen, dass eines Tages ihn die Strafe ereilt. Die beiden, Sie hatten die gleichen Qualen zu erleiden wie Jesus. Aber sie wussten ganz genau, warum sie dort hingen. Interessanterweise ist es gerade im Evangelium nach Markus so, dass eben nicht einer der beiden seine Schuld anerkennt und seine Seele Jesus anempfiehlt, sondern es heißt, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Die haben ja wahrhaftig Dreck am Stecken gehabt. Und es erscheint so, als würden diejenigen, die am meisten Schuld auf sich geladen haben, mit größter Energie auf andere zeigen, um von sich abzulenken, selbst im Sterben am Kreuz. Auch das haben wir im Lauf der vielen, vielen Jahre der Geschichte nicht verlernt. Und die Erfahrung zeigt, auch jetzt gerade in der Diskussion um Bestechung und Bereicherung bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen, dass diejenigen, die am lautesten andere anklagen, auch den meisten Dreck am Stecken eben haben. Es sind nicht nur die Räuber und die Kriegsknechte, nein, eine ganze Menge anderer Menschen hat sich auch unter diesem Kreuz versammelt. Die vorübergingen, die lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Ach, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen wieder auf, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz.« Heute wird man sagen, die gehören zur Kategorie der Gaffer und Shitstormer. Sich hinstellen mit großen Augen und großen Ohren und vielleicht sogar sabbernd das Leid anderer Menschen betrachten. Das haben wir auch als Heutige nicht verloren. Und dann noch kräftig einen kränkenden, verletzenden Kommentar dazu geben, das Leid dessen, der da am Kreuz hängt, noch vergrößern. Wie oft passiert's heutzutage, dass das Leid eines Menschen bekannt wird und dann wird noch reingeholzt, wird verletzt, wird zusätzlich Schmerz zugefügt. Dann stehen aber neben all den Gaffern auch noch die Hohenpriester und Schriftgelehrten da, die Gegner Jesu in seinem Leben, die irgendwann beschlossen hatten, der Mensch muss weg. Was sie jetzt sehen, ist die Stunde ihres Triumphs. Schaut her, wir hatten recht. Ändern darf sich nichts. Und doch spürt man, dass sie nachdenken. Sie sprachen untereinander nicht, endlich ist er weg, jetzt kriegt er seine verdiente Strafe. Nein, sie anerkennen etwas. Er hat anderen geholfen, das erkennen sie an. Aber selber kann er sich nicht helfen. Der Sohn Gottes, der würde sich ja sowas nie gefallen lassen. Wir hatten recht, wie immer, seit Jahrhunderten. Und wir werden auch in 100 Jahren noch recht haben. Da steht Recht vor Einsicht. Da steht Altes, Vertrautes vor dem, was wirklich heil macht. Da klingt einem fast der Satz im Ohr, wieso soll man denn da was Neues machen? Das hat's ja noch nie gegeben. Braucht man nicht, wollen wir nicht. Die Beharrungskräfte. Alles soll bleiben, wie es ist. Bitte keine Störung, selbst wenn der Herrgott selbst etwas verändern möchte. Sie spotten. Er steige nun, wenn er denn der Christus sei, vom Kreuz herab. Und dann sagen sie, er steige vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Sie haben es nicht verstanden. Sie wollten nicht dem glauben, was Jesus sagt, trotz der vielen Verweise auf die Erfüllung der Verheißungen im Alten Testament, die in Jesus gipfelten, sondern sie wollten den Machtbeweis sehen. Kein Vertrauen, keine Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen, es sei denn, ich kriege einen klaren, eindeutigen Beweis. Und was ein Beweis ist, das definiere ich mir schon selber. Zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der am Kreuz hängt. Und noch einer ist dabei. Oder ist er nicht dabei? Gott, sein himmlischer Vater. Der Sohn Gottes erleidet gerade seine dunkelste Stunde, die letzten Minuten, bevor sein Herz aufhört zu schlagen. Und er klagt an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und viele Menschen haben sich im Lauf der Geschichte, gerade in den üblen Ereignissen in der Mitte des letzten Jahrhunderts, gefragt, wo war denn Gott? Wo war Gott? In Auschwitz zum Beispiel. Hat Gott Menschen? Hat Gott seinen Sohn verlassen? War Gott in der dunkelsten Stunde Jesu nicht anwesend? Doch Vater und Sohn sind untrennbar verbunden. In jedem Moment, im ersten und im letzten Moment des irdischen Lebens. Und Jesus schreit den zweiten Vers aus dem 22. Psalm, den David geschrieben hat. Das Eli, Eli, lama asaftani steht wörtlich im 22. Psalm. Und der 22. Psalm ist ein Klagepsalm. Da klagt David Gott an. Ja, aber aus der Klage wird in der zweiten Hälfte dieses Psalms der Dank. Und hier ist mit diesem Satz und dem ganzen 22. Psalm, aus dem Jesus hier zitiert, die Brücke geschlagen zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Aus der Klage des Karfreitags wird der Dank des Ostersonntags werden. Jesus zitiert diesen Psalm trotz allen Leidens, trotz aller Schmerzen, sehr bewusst als seine letzten Worte am Kreuz. Gott war da. Es waren auch noch andere da. Einige, die dabei standen und hören, was Jesus da ruft, sie sagen, siehe, er ruft den Elia. Dieser Satz, Eli, Eli, lama asaftani auf Hebräisch oder in einem anderen Evangelium wird aus dem Aramäischen zitiert, da heißt es dann Eli, Eli, lama sabachthani, den verstehen sie nicht. Menschen und Gaffer, die kein Hebräisch und kein Aramäisch verstehen, die Anrede, mein Gott, Eli, mit dem Propheten Elia verwechseln. Dummheit unterm Kreuz. Auch die hat ihren Platz. Aber die Dummheit paart sich noch mit etwas anderem. Einer von diesen, die Worte Jesu nicht verstanden, geht, füllt einen Schwamm mit Essig, steckt ihn auf ein Rohr, gibt Jesus zu trinken und spricht, halt, lasst uns sehen, ob der Elia komme und ihn herabnehme. Ich nenne ihn mal den Essigbringer. Das ist einer von den Typen, die sagen, dem gebe ich Saures. Es war kein reiner Essig, was er Jesus da gegeben hat. Es war das berühmte Azidum, das die römischen Soldaten als tagtägliches Getränk bei sich hatten. Wasser mit etwas Essig angesäuert, damit's nicht nach den Tierchen und Verschmutzungen schmeckt, die damals im Wasser waren, sondern ein bisschen besser. Aber warum macht dieser Essigbringer dies? Das war kein Gnadenakt oder Akt der Fürsorge oder der Liebe. Der arme Kerl da oben am Kreuz, der verdurstet und verschmachtet, na, dem will ich noch was zu trinken geben, ich will ihm helfen. Nein, dieser Essigbringer war ein Mensch, von dem man heute sagen würde, ein Sadist. Einer, der Freude daran hat, das Leiden anderer Menschen zu beobachten. Er will die Lebenszeit Jesu und damit auch seine Leidenszeit am Kreuz verlängern, indem er ihm etwas zu trinken gibt, um zu sehen, ob sich denn da noch was tut. Seine Neugierde oder auch seine Lust am Leiden anderer lässt kein Mitleid zu. Mitleidlose Menschen stehen auch unterm Kreuz. Mitleidlose Menschen begleiten auch unsere Wirklichkeit manchmal. Und Jesus stirbt. Ein Centurio, Hauptmann, schreibt Luther in seiner Übersetzung, der dabei stand, ihm gegenüber sah, dass er so verschied und sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ein Heide, in keiner Weise vertraut mit der jüdischen Tradition. Den alleinigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den kannte er nicht. Er kannte den römischen Pantheon mit Jupiter als obersten Gott. Einer, der sich keine großen Gedanken über theologische Fragen machte, der bekommt die Einsicht geschenkt. Dieser Mann, der so gestorben ist, der ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Auch das manchmal ein Stück Wirklichkeit. Die, die von außen kommen, sehen manchmal tiefer hinein als die, die meinen, alles zu wissen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und des Joses und Salome. Sie standen nicht unterm Kreuz. Unterm Kreuz standen die, die handelten, ob sie quälten, ob sie gafften, ob sie spotteten und lästerten. Die Frauen standen abseits, aber doch waren sie dabei, zurückhaltend, wie sie es immer sein sollten. Aber sie waren da, haben ihren Herrn und Meister auch in seiner dunkelsten Stunde nicht allein gelassen. Und das Gefühl von Anwesenheit, von tröstender Anwesenheit, das geht auch über ein paar Meter Entfernung hinweg. Jesus wusste und spürte, die Frauen sind da, im Gegensatz zu seinen Jüngern. Die hatten sich versteckt, die waren weg. Und wie kurz war es eigentlich erst geschehen, dass einige von ihnen im Brustton der Überzeugung sagten, egal was passiert, Herr, wir werden dich nie verlassen. Sie haben sich verkrochen, aus Angst, in die Geschichte hineingezogen zu werden. Da denkt man sich schon, wie viele gibt's mit großer Klappe und nichts dahinter. Ein ganzer Katalog von Menschen, die in diesen letzten Lebensstunden Jesu denken, reden und handeln. Und manches, was wir von diesen Menschen wissen, lebt auch in uns. Da haben sich Menschen über die Jahrhunderte einfach nicht geändert. Aber eines hat sich geändert. Seit dieser 9. Stunde an dem ersten Karfreitag, als Jesus seinen letzten Atemzug tat, wissen wir, dass er all dies für uns ertragen hat, dass er unsere Schuld, unsere Last, unsere Trauer auf sich genommen hat, damit wir leben können. Jedes Jahr, immer wieder neu am Karfreitag, erinnern wir uns an das Leiden und Sterben Jesu und wissen, dass durch sein Leiden und seine Auferstehung auch wir das ewige Leben haben können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Heiland und unser Retter. Und wir bitten dich, sammle unter deinem Kreuz all diejenigen, für die du gestorben bist. Rufe zu dir und führ zu dir all diejenigen, die noch fern sind. Und ruf zurück all diejenigen, die dich verloren haben. Bring die Irrenden nach Hause und geh den Suchenden entgegen. Hilf uns, eins zu werden, dass wir einander lieben und einander von Herzen vergeben, dass wir deine Gemeinde sind. Du bist unser Friede. So bitten wir, gib du uns deinen Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.